Diese Folge wird dir präsentiert von Amorelli, dein Sexshop für Premium-Sextoys zu fairen Preisen. Oh, Baby. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oh Baby, deinem Podcast für besseren Sex. Ich bin Ella und mir gegenüber sitzt in den Startlöchern der wunderbare
Jasper.
Und die heutige Folge Oh Baby wird mehr ein Gespräch. Wir beantworten eure Fragen ohne Filter, ohne Skript, ganz offen zum Thema offene Beziehung. Wir haben es in den letzten Folgen häufiger mal angerissen und es kamen wirklich viele Nachfragen, auch viele Erfahrungsberichte von euch. Deswegen wollen wir besprechen, wie beginnt man sowas überhaupt, welche Regeln machen Sinn und wie gehen wir am besten mit Eifersucht um. Das alles und mehr besprechen wir jetzt. Und bevor wir anfangen, ein kleiner Disclaimer, dass natürlich jede offene Beziehung anders aussehen kann, dass auch ein offenes Beziehungsmodell nicht für jeden was ist und wir hier aus unserer eigenen Perspektive sprechen. Denn genau dafür sind sie da, die offenen Beziehungen, um sich genau an unsere Bedürfnisse anzupassen.
Und jetzt noch ein bisschen Werbung. Wir stellen euch jetzt jeweils unsere Lieblings-Sextoys vor. Und Jasper, du fängst direkt mal an.
Ganz genau. Ich würde euch gerne einen ganz besonderen Masturbator vorstellen. Und zwar den Amorelli O-Touch AirTurn 2 Masturbator. Das klingt schon ziemlich
so
high-tech.
Wie so eine Rakete. Als würdest du für die NASA arbeiten.
Das ist auch eine kleine Rakete, das hat ganz schön viele Funktionen. Deswegen, ja, das macht diesen Masturbator auch so besonders. Der hat nämlich drei Funktionen und zwar vibriert er nicht nur und saugt nicht nur, sondern hat auch noch eine Wärmefunktion. Ich persönlich kann es euch wärmstens ans Herz legen. Ich habe es selber schon ausprobiert. Und
wortwörtlich wärmstens. Ja. Ich kann es euch vagina warm ans Herz legen.
Und Ella, was ist denn dein Lieblingsprodukt von Amorelli?
Also für mich ist es wichtig, dass man Sachen mit in die Badewanne nehmen kann. Das habe ich noch nie erzählt, glaube ich. Ich hatte meine Sexual Awakening, was Masturbation angeht, in der Badewanne, weil ich das erste Mal wirklich...
Mit dem Duschschlauch, also mit dem Duschding oder was?
Nee, weil ich das erste Mal tatsächlich mit einem Druckwellenvibrator in der Badewanne gekommen bin. Und das war zwar damals noch nicht den, den es heute gibt, aber mittlerweile finde ich richtig nice den Amorelli Joy X Satisfier Flicker. Auch wieder ein crazy Name. Mit dem kommt ihr definitiv zum Orgasmus. Nicht nur in der Badewanne, aber auch. Ja, und das Allerbeste, wenn nebenan irgendwie nerviger Mitbewohner ist oder so und dann wollt ihr ganz in Ruhe masturbieren, der ist ganz leise. Und mit unserem Code OHBABY bekommt ihr wie immer auf amorelli.de 15% Rabatt. Das gilt leider nicht für Geschenkkarten, ansonsten aber auf das gesamte Sortiment. Und den Link gibt's wie immer in den Shownotes.
Und hier noch ein bisschen Werbung.
Wir haben ja in unserer allerersten Folge darüber gesprochen, wo man denn eigentlich so richtig gute Pornos schauen kann. Ohne dass man irgendwie direkt ein Eck bekommt oder 10.000 Pop-Up-Fenster gleichzeitig den Browser vollmüllen.
Und deshalb empfehlen wir euch an dieser Stelle gern Cheeks, C-H-E-E-X geschrieben. Das ist ein Streamingdienst für einen selbstverständlichen Umgang mit Sexualität. Und neben kostenlosen Magazinen und Podcasts gibt es für AbonnentInnen einen unbegrenzten Zugang zu erotischen Filmen, sexy Audiogeschichten, regelmäßigen Online-Workshops und On-Demand-Masterclasses.
Cheeks ist aufgeteilt in die Kategorien Film, Audio und Pleasure Academy. Bei den Filmen sieht man endlich auch mal verschiedene Körper und verschiedene sexuelle Identitäten und die DarstellerInnen werden vor allem auch fair bezahlt. Also hier könnt ihr euch sicher sein, dass alles mit rechten Dingen zugeht und alle auch ganz ethisch korrekt kommen.
Aha, bei Audio wird eure Fantasie mit sexy Hörspielen angeheizt und die Academy ist quasi ein bisschen wie Sex Education, nur ganz in echt. Hier werden einem sichere Räume geboten, dein sexuelles Ich zu entfalten. Was ich persönlich ganz lustig finde, es werden Kurse von Körperaktivismus bis hin zu How to Deep Throat angeboten.
Und euren Favorite Clip müsst ihr natürlich noch selbst finden, aber ich sag mal so viel, meiner ist auf jeden Fall in der Kategorie Real Couples.
Wow, so romantisch, Jasper. Mhm. Bei Cheeks gibt es zwei Abo-Formate. Und zwar einmal das Monatsabo, bei dem ihr für 14,90 Euro die Angebote nutzen könnt. Das ist dann auch monatlich kündbar für alle, die so wie ich Trust-Issues haben. Oder ihr bekommt es günstiger als Jahresabo für 9,90 Euro im Monat. Und das wären dann im Jahr auch nur 118,80 €. Und ich sag mal so, das ist weniger, als ich im Jahr für Matcha Latte to go ausgebe.
Übrigens, wenn ihr Neukunden seid und wir euch jetzt so richtig heiß auf Cheeks gemacht haben, dann könnt ihr mit dem Code BABY das Jahresabo kostenlos eine ganze Woche lang testen. Ihr könnt in dem Probezeitraum natürlich aber auch jederzeit sagen, okay, das ist doch nichts für mich, und das Abo dann einfach wieder kündigen. Die Website von Cheeks heißt übrigens getcheeks.com, also G-E-T-C-H-E-E-X. Und dann einfach com.
Wenn ihr das nach unserem wunderschönen Buchstabieren trotzdem wieder vergessen habt, dann keine Sorge, wir haben euch natürlich wie immer alle wichtigen Links und den Code in die Folgenbeschreibung geschmissen. Und jetzt Werbung Ende. Jasper, ja. Ich fange mal direkt mit einem kleinen Hard Launch an. Ein, ja, weiß ich nicht, vielleicht auch trauriger. Du bist wieder Single.
Ja.
Jetzt
ist es
würdest
raus.
Du, die Katze ist aus dem Sack. Würdest du deine nächste Beziehung wieder offen gestalten wollen?
Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Also erstmal vorab, wir sind beide in offener Beziehung, beziehungsweise ich war es noch bis vor kurzem. Und ihr hattet uns, wie gesagt, ganz viel dazu gefragt. Ob ich es nochmal machen würde, also ich muss schon sagen, es hat sehr viele Vorteile, es hat aber auch viele Nachteile, beziehungsweise, um es mal anders zu sagen, es ist einfach schon wahnsinnig viel Arbeit. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich in meine nächste Beziehung, wann auch immer ich mal in diese hineingeraten sollte, dass ich sie erstmal nicht öffnen würde und es erst tun würde, wenn ein gewisses Maß an Vertrauen auch da ist. Aber ich glaube, also von der Idee her mag ich die Idee einer offenen Beziehung schon irgendwie sehr gerne. Es ist nur einfach alles nicht so leicht. Ich glaube, da kannst du auch ein Liedchen von singen.
Ja, ich meine, in jeder Beziehung gibt es natürlich Fallstricke, aber ich würde dir total zustimmen, auch wenn du sagst, es ist gut, sich erstmal eine Basis aufzubauen. Das war tatsächlich auch aus der Community voll auf das Feedback. Und das war bei mir auch so, dass man sich erstmal wirklich eine Dating-Phase hatte. Ich glaube, man muss sich so Zeit geben, schon auch die Honeymoon-Phase vielleicht zu zweit auszuleben. Also da gibt es mit Sicherheit auch Leute, die es anders mögen. Aber für mich persönlich ist super wichtig, sich wirklich nur zu zweit kennenzulernen und dann zu schauen, was machen wir. Und da wurden wir auch direkt erstmal gefragt, ja, warum überhaupt? Also warum eigentlich eine offene Beziehung? Und ja, hast du da direkt aus dem Bauchgefühl heraus eine Antwort?
Ja, also ich glaube, was mir ganz wichtig ist, dass es nicht darum geht, dass eine Person irgendwie nicht reicht, sondern einfach, dass es so ein bisschen darum geht, auch andere Erfahrungen zu machen, sich auszuprobieren und einfach über diese Zweisamkeit hinaus Erfahrungen zu machen. Also ich glaube tatsächlich einfach, warum überhaupt? Aus Interesse, Lust und Spaß einfach. Also ich glaube, es geht da tatsächlich viel einfach darum, ja, irgendwie eine gute Zeit zu haben, sich sexuell auszuprobieren, zu daten, zu flirten, um all diese Sachen, die man halt manchmal nicht so ganz mit dem eigenen Partner ausleben kann. Was würdest du sagen?
Ja, ich find's mega lustig, dass da schon unsere Beweggründe so ein bisschen auseinandergehen, weil bei mir zum Beispiel war das gar nicht so die Lust auf andere Personen, dass ich mir dachte, ja, das will ich, sondern es war eher für mich so eine Sicherheit, die es mir gegeben hat, weil sowohl mein Partner als auch ich beide, als wir gesagt haben, wir machen jetzt aus einer Dating-Phase eine Beziehung, da haben wir beide eigentlich so ein bisschen Angst davor gehabt, diesen Schritt zu gehen, dieses Commitment einzugehen, weil wir beide so sehr freiheitsliebend sind. Und obwohl wir eine super lange monogame Situationship-Dating-Phase hatten, war dann so dieser Schritt, okay, machen wir daraus jetzt eine Beziehung, direkt daran so geknüpft, ja, aber irgendwie lass uns so ein bisschen eine Tür offen halten, was unsere Freiheit angeht. Und wir haben auch gar keine Regeln oder so ausgemacht direkt, sondern es ging eigentlich in erster Linie wirklich um dieses Freiheitsgefühl und um dieses so, man kann, wenn man will. Und bis heute werden wir richtig oft zu Regeln gefragt. Also ich glaube, dieses habt ihr Regeln oder welche Regeln habt ihr, ist wirklich die meistgefragteste Anfrage. Wie geht es dir damit? Also ist es dir das total wichtig, dass da die Fronten mega geklärt sind, oder ist es eher so ein Probieren und Schauen?
Ja, ich fand es interessant, dass du gesagt hast, dass ihr gar keine Regeln habt. Das war mir irgendwie noch gar nicht so bewusst. ich finde es auch sehr verständlich, dass uns so viele Leute das gefragt haben, weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was man sich einfach fragt an diesem ganzen Konzept, an diesem, ja, es ist auf jeden Fall mystifiziert, es ist so auch romantisiert, glorifiziert vielleicht auch. Ich finde es tatsächlich schon sehr wichtig, über Regeln zu sprechen, es sei denn jetzt, man hat den Fall, wir haben uns gerade kennengelernt, wir daten uns und für uns ist auch klar, dass wir auch andere Leute daten, dann wäre es irgendwie ein bisschen blöd oder auch unsinnig, da irgendwelche Regeln zu definieren. Aber wenn man in einer Beziehung ist, in einer festen Beziehung und man entscheidet sich, die zu öffnen, dann ist es, glaube ich, schon sehr wichtig, Regeln zu haben. Und da gibt es ja auch da gibt es ja wahrscheinlich Millionen verschiedene Ausführungen und Kombinationen, also von bis wohin darf man gehen, was ist sexuell erlaubt, mit wem, mehrmals mit der gleichen Person, mit jemandem aus dem Freundeskreis oder nicht, darf man die Person mit zu sich nach Hause nehmen oder nur bei der anderen Person, also
ja,
da gibt
voll.
Es, ne?
Also da könnte man ein ganzes Regelwerk drüber schreiben,
ja,
sozusagen.
Wirklich.
Oder so eine, man müsste eigentlich so einen Personality-Test machen und so welche Art von offene Beziehung bin ich? Weil ich glaube, dass halt, bevor man die Regeln macht, steht halt das Bedürfnis sozusagen und daran entlang sollte man quasi diese Regeln hangeln. Bei manchen sind, glaube ich, die Regeln emotional strenger und bei anderen zum Beispiel körperlich.
Ja, so. Also ich finde zum Beispiel diese Regel, dass man sich nicht mehrmals mit der gleichen Person treffen darf. Ich kenne auch Leute, bei denen es anders ist, aber das kann ich total nachvollziehen, weil da würde bei mir auch schon echt die Eifersucht kicken, wenn ich wüsste, meine Partnerin oder mein Partner trifft sich regelmäßig mit einer anderen Person, die schauen irgendwie Filme zusammen und, weiß ich nicht, probieren eine neue Nudelmaschine aus und haben irgendwie so, machen so voll die kappigen Dinge. Wenn ich allerdings weiß, es ist etwas Einmaliges, Sexuelles, dann wäre ich da, glaube ich, nicht so eifersüchtig.
Ja,
oder findest du das in Ordnung? Oder
Ja, total. Also mir ist es sogar total wichtig. Also und ich glaube, daran sieht man, dass wir einfach komplett zwei unterschiedliche Typen an offenen Beziehungen sind, weil es mir eben in der offenen Beziehung, dass es mir fast schon hauptsächlich um das Persönliche geht. Also klar geht es mir auch um den Sex und den Adrenalinkick, aber es geht mir auch um das Daten, das eine Person kennenlernen. Und ich würde sagen, dass sogar mein Anspruch an die Person, die ich date, so der Anspruch an, wie gut verstehen wir uns, der ist sogar gestiegen, seit ich in der offenen Beziehung bin. Und mir ist zum Beispiel wichtig, dass es einfach Menschen sind, die ich nett finde, die mich mögen und die ich auch mag. Ich glaube, ich bin mit allen Leuten so gut in Kontakt noch, mit denen ich seit meiner offenen Beziehung was hatte. Also wir folgen uns alle gegenseitig. Also nicht alle jeweils noch dem Partner oder so. Also das sind alles Leute, die mein Partner nie kennengelernt hat. Aber ich folge all meinen Flings, meinen Situationships, wie nennt man das überhaupt? Ich sag immer Affäre, weil das klingt irgendwie so aufregend. Aber
ja,
natürlich
doch,
ist es
doch, Affäre klingt.
Ja, für, also
deine Liaisons.
Für mich sind es tatsächlich kleine Affären, die aber halt erlaubt und abgesprochen sind. Darum geht's mir eigentlich.
Dann hast du quasi, gehst mit diesen Leuten richtig auf Dates, baust auch emotional eine Bindung auf. Aber da würde ich mich dann schon fragen, woher kann man sicher sein, dass man da keine Feelings catcht? Also.
Ja, ich meine, das kannst du ja eh nie in einer Beziehung. Das ist ja immer, das haben wir auch ganz oft schon besprochen. So, ja, wenn es auch um das Thema Eifersucht geht. Ja, du kannst es eh nicht verhindern, ob du in einer monogamen Beziehung bist oder in einer offenen Beziehung. Das kann immer passieren, dass du dich auf der Straße umdrehst und jemandem begegnest und du bist so schockverliebt. Ja, natürlich sehe ich den Punkt, dass wenn du schon mit der Person Sex hattest und ihr habt euch gedatet, dann ist vielleicht die Hemmschwelle ein bisschen niedriger zu sagen, oh, jetzt habe ich voll Schmetterlinge im Bauch. Und ich war auch schon in der Situation, dass ich mich gefragt habe, so verliebe ich mich gerade ein bisschen? Und dann hat sich halt drei Dates später herausgestellt, so, nee, das waren halt kurz so kleine Schmetterlinge im Bauch und es war voll schön, aber das ist auch genauso schön, wie es ist und ich will gar nicht mehr daraus haben, so. Und das waren dann schon so Momente, wo man echt erstmal so darüber sprechen musste, ey, ist das überhaupt gerade okay, dass ich mich jetzt da mit dieser einen Person mehrmals treffe, dass wir auch, ja, tiefgründige Gespräche haben und uns basically freundschaftlich nahestehen. Das war halt voll so ein Prozess und irgendwann haben wir halt gemerkt, dass das so okay ist, wie es ist, weil wir uns trotzdem sicher miteinander sind.
Nice. Das schließt auch sehr gut an unsere nächste Frage von euch. Und zwar, wie spricht man das Thema an, ohne den anderen zu verletzen, beziehungsweise auch so ein bisschen, wie
kann man eine offene Beziehung führen, ohne die andere Person zu verletzen? Weil ich glaube, das geht schon relativ schnell, dass eine der beiden Parteien irgendwie verletzt ist.
Ich glaube sogar, das geht irgendwie gar nicht ganz ohne. Also ich habe das Gefühl, dass manchmal so kleine Mini-Verletzungen schon da sind. Ich weiß nicht, wie geht's dir da?
Also ich weiß nicht, wäre dein Take dazu, man kann keine offene Beziehung haben, ohne dass man früher oder später mal verletzt ist? Weil da glaube ich, da würde ich schon sagen, nee, dass man das schon versuchen kann zu minimieren, soweit es irgendwie geht.
Mein Take wäre zu sagen, man kann keine Beziehung führen, ohne verletzt zu werden. Weil ich meine, im Endeffekt ist jeder Streit in einer Beziehung, also du lernst ja in der Beziehung halt deine, was dich verletzt, zu kommunizieren und damit zu arbeiten, würde ich sagen. Und ich glaube, man das Thema anspricht, ohne die andere Person zu verletzen, ist halt erstens, ich glaube, man muss sich klar machen, dass wenn man eine offene Beziehung haben möchte und das der anderen Person aber nicht mitteilt, dann finde ich, ohne dass, also diese Vorenthaltung ist für mich auch schon verletzend. Also vielleicht verletzt du die Person damit in dem Moment aktiv nicht, weil du lügst die Person aber ja quasi an. Also du sagst ja jemandem, ja, ich bin fein mit der monogamen Beziehung, aber eigentlich willst du das nicht. Und das ist, finde ich, schon die erste Verletzung. Und dann ist halt die Frage, okay, wie sagst du das? So, wie war das? Also, keine Ahnung, ich kann mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern, wie das eigentlich abgelaufen ist. Wie war das bei euch?
Ich glaube, dass es gar nicht so war, dass eine Person zu der anderen Person hingegangen ist und gesagt hat, hey, darf ich mal ein wahnsinnig ernsthaftes Thema ansprechen? Sondern irgendwie haben wir einfach mal darüber gesprochen, weil wir auch schon sehr über auch Fantasien gesprochen haben und was wir irgendwie geil fänden und haben da so voll offen drüber gesprochen und irgendwie hat sich das dann so ergeben. Ich kann mir aber auch total vorstellen, dass es eine Situation gibt, wo einer der beiden halt das gerne anspricht und nicht weiß wie. Und ich glaube, wenn ihr euch vertraut und wenn ihr irgendwie ja einen guten Vibe zusammen habt, dann finde ich, dann sollte man sowas ansprechen können, ohne dass die andere Person verletzt ist, weil die andere Person wissen sollte, das hat nichts damit zu tun, dass ihr die andere Person nicht genug liebt, sondern, also weißt du, das kann man ja auch getrennt sehen. Da
ja, vielleicht ist da der Punkt, wie kann man das Thema ansprechen, ohne die Person zu verletzen? Die Basis ist natürlich, der Person grundsätzlich das Gefühl zu geben, halt geliebt zu werden und in Sicherheit zu sein. So, ich glaube, das vielleicht, also das ist jetzt, ja, wow, das ist jetzt voll abstrakt, aber irgendwie ist es halt die Basis dafür, dass dieses Gespräch nicht verletzend ist. Weil wenn du eh voll unsicher bist und das Gefühl hast, ja, der schaut die ganze Zeit anderen Frauen hinterher oder sie will die ganze Zeit auf andere Typen geiern oder in welcher Konstellation auch immer. Wenn eh schon diese Unsicherheit ist, so, dann ist das einfach nur noch so der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringen wird und dann wird die andere Person komplett verunsichert und verletzt davon sein. Also
ich glaube, in dem Zusammenhang wäre es auch, glaube ich, wichtig, wie ich ja gerade schon meinte, über den Unterschied von Sex und Liebe zu sprechen, weil das können tatsächlich ganz, ganz verschiedene Sachen sein. Also man kann ja durchaus mit einer Person Sex haben, ohne dass da Gefühle im Spiel sind und es ist einfach etwas rein Körperliches. Und ich glaube, falls eine Person davon verletzt ist, würde es vielleicht helfen, über diesen Unterschied einmal zu sprechen.
Ich finde es auch total interessant, dass dann darüber zu sprechen, das kann halt auch so natürlich in beide Richtungen gehen, je nachdem, ob man irgendwie gerade noch am Anfang steht oder wie gut es auch in der Beziehung allgemein läuft. Eine Zuhörerin schreibt zum Beispiel, dass sie seit 2,5 Jahren in einer offenen Beziehung ist und das Gefühl hat, dass sich die Kommunikation dadurch verbessert hat und sie noch mehr Vertrauen ineinander haben. Sie schreibt auch, für uns beide ist es die erste Beziehung und ich habe mit meinem aktuellen Partner auch meine ersten sexuellen Erfahrungen gemacht. So, da ist es zum Beispiel natürlich mega das gute Beispiel, dass die offene Beziehung quasi nichts mit deren Zweisamkeit zu tun hat, sondern dass man einfach vielleicht auch noch irgendwie mehr Erfahrungen sammeln will oder so. Und im Gegensatz dazu kann es natürlich aber auch andersrum laufen. Also man hat schon voll viel Erfahrungen gemacht und versucht dadurch irgendwie, wenn es gerade nicht so gut läuft, noch was zu retten oder so. Und das funktioniert dann auch nicht immer. Mhm. Ist aber vielleicht trotzdem wichtig, um herauszufinden, ob man überhaupt gerade läuft oder nicht. Und ein Zuhörer schreibt zum Beispiel, dass er eine offene Beziehung mit seinem Ehemann hatte. Er schreibt, wir haben die Beziehung geöffnet, weil viel Vertrauen die Basis ausmachte und wir versuchten dadurch, eines unserer Probleme anzugehen. Die Probleme haben sich nicht gelöst, aber es war eine gute Erfahrung und auch wenn wir inzwischen getrennt sind, haben wir diesen Schritt keineswegs
bereut.
Und das ist immer süß, wie positiv am Ende das immer ist. Und zwar, dass ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die Probleme in ihrer Beziehung haben und dann denken, eine offene Beziehung wäre die vermeintliche Lösung. Und ich glaube, dass das vielen Leuten so geht, dass man dann merkt, okay, eigentlich haben wir unsere Probleme ganz woanders und haben jetzt versucht, durch eine öffnende Beziehung das zu lösen, aber es hat irgendwie nicht funktioniert.
Ja, das ist die gleiche Logik, wie man hat mega die Probleme und man, keine Ahnung, will ein Kind bekommen, um das zu lösen. Das ist genauso eine bescheuerte Idee. Nur, dass bei einem Kind eben das Problem ist, man kann sich dann einfach nicht einfach trennen und sagen, oh ja, war eine schöne Erfahrung, jetzt gehen wir wieder unserer Wege, sondern eine offene Beziehung ist ein bisschen ein niedrigschwelligerer Versuch, mal auszuprobieren, was eigentlich gerade noch geht und was nicht.
Dann hat uns noch die Frage erreicht, wie einfach ist es, von einer offenen wieder in eine monogame Beziehung zu gehen? Da haben wir jetzt, glaube ich, beide keine Erfahrung mit. Ich stelle mir das tatsächlich gar nicht so einfach vor. Oder? Ich stelle es mir schwierig vor.
Ja, ich stelle es mir auch nicht einfach vor, aber ich stelle es mir, also für mich sehe ich es schon realistisch. Ich finde es toll, in einer offenen Beziehung zu sein, aber in meinem Kopf ist es jetzt auch nicht fest tätowiert, dass ich immer in einer sein muss. Und meine offene Beziehung definiert sich zum Beispiel auch sehr viel dadurch, dass wir total oft nicht in der gleichen Stadt sind. Also wir hatten jetzt 2 Jahre eine Fernbeziehung und jetzt haben wir zwar keine mehr, aber mein Partner ist halt in einem Beruf, wo er halt mehrmals im Jahr, mehrere Wochen am Stück teilweise unterwegs ist. Und du schaust mich so.
Warte mal, hä? Meinst du, wolltest du gerade so einen Vergleich machen von in der Fernbeziehung sein und nicht Fernbeziehung und wie man da den Wechsel schafft und dann aber auch wie man den Wechsel offene, also.
Ja, vielleicht hat das ein bisschen von der Frage abgelenkt, was ich, um wieder auf den Punkt zu kommen, was ich sagen.
Was ich eigentlich sagen wollte.
Nein, bei uns ist die Fernbeziehung stark dadurch definiert, dass wir oft nicht am selben Ort sind. Selbst jetzt, wo wir keine Fernbeziehung mehr haben, ist mein Partner immer noch mehrmals im Jahr unterwegs. Und wenn ich mir vorstelle, dass es irgendwann vielleicht anders ist und sagen wir mal, wir wohnen zusammen und sein Job würde jetzt nicht mehr erwarten, dass er ständig in einer anderen Stadt ist und wir sind jeden Tag beieinander, ich glaube, dann hätte ich weniger Bedürfnis für offene Beziehungen. Weil ich nutze meine offene Beziehung am meisten, wenn wir halt nicht in derselben Stadt sind, beziehungsweise ich habe das noch nie genutzt, als wir uns in derselben Stadt befunden haben. Ich glaube, da bin ich jetzt vielleicht auch ein Ausnahmefall, weil ich denke mal, die meisten Paare in einer offenen Beziehung, die leben in der gleichen Stadt zusammen oder leben sogar zusammen.
Wir hatten ja auch eine Fernbeziehung und ich muss sagen, als du das gerade gesagt hast, ist mir bewusst geworden, dass es für mich auch schon eine große Rolle gespielt hat, eben diese Distanz, dass man, ja, und jetzt frage ich mich gerade, wie es wohl gewesen wäre, hätten wir in der gleichen Stadt gewohnt. Ich glaube, das ist tatsächlich, das spielt da auf jeden Fall nochmal rein. Wobei man natürlich auch in der gleichen Stadt wohnen kann und trotzdem Lust hat, die Beziehung zu öffnen. Das geht natürlich auch. Aber ich glaube, bei Fernbeziehungen bietet sich das einfach nochmal mehr an.
Ja, deswegen meinte ich ja auch, dass wir quasi ja in einer Sondersituation sind eigentlich. Aber ich finde, dass sich zum Beispiel die Frage der Angst, ob sich jemand in wen anders verliebt, ich glaube, die ist in beiden Fällen zum Beispiel gleich groß. Aber ich glaube, wenn jemand in einer anderen Stadt ist, hast du ja auch sozusagen so, du weißt auch nicht, was da immer abgeht. Und da ist die Angst, sich zu verlieben, vielleicht da. Und gleichzeitig, wenn man in derselben Stadt wohnt, hat man halt aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel jemanden, den man trifft, ja auch, nee, das hat man ja auch, wenn jemand woanders ist. Ich wollte gerade sagen, da hat man die Möglichkeit, jemanden super häufig zu treffen.
Ja, aber ich würde so nicht sagen, die Angst, dass sich jemand verliebt, ist doch bei einer Fernbeziehung höher, weil du bist ja gar nicht vor Ort und dann wäre ich, glaube ich, viel, viel eifersüchtiger, wenn ich wüsste, irgendwo mehrere hundert Kilometer entfernt treffen die sich da gerade regelmäßig und gehen zusammen ins Open-Air-Kino und haben irgendwie, entwickeln schon irgendwelche Running-Gags und machen irgendwie süße Dinge zusammen, als wenn man irgendwie in der gleichen Stadt wohnt, sich jederzeit sehen kann, jederzeit reden kann. Also ich glaube, das Thema Eifersucht ist bei einer Fernbeziehung, bei einer offenen Beziehung, die auch gleichzeitig eine Fernbeziehung ist, glaube ich, höher. Das ist nochmal eine Herausforderung.
Ja,
auf der einen Seite schon. Auf der anderen Seite denke ich mir manchmal, ja, wenn man halt in einer Fernbeziehung ist, dann die andere Person ist ja oft nicht so ganz emotional greifbar in dem Moment vielleicht. Und wenn man die ganze Zeit aufeinander hockt, dann kann es ja auch manchmal passieren, dass obwohl man im selben Raum ist, man irgendwie gerade so ein bisschen eine Überdosis voneinander hat und sich so emotional ein bisschen distanziert fühlt. Und wenn man dann gerade jemanden am Start hat, dann kann dieses permanente Aufeinanderhocken ja auch so ein bisschen so sein, so, wäre ich gerade lieber bei ihm oder bei ihr? Weißt du, was ich meine? Und deswegen glaube ich, dass so, dass dieses Thema Eifersucht vielleicht sogar noch ein Ticken schlimmer sich anfühlt, wenn man gerade beieinander ist. Weil dann hast du so diesen fiesen, direkten Vergleich irgendwie vor Augen, weißt du?
Ja. Ja, das stimmt.
Vielleicht nochmal zu dem Thema, wie man das vermeiden kann. Fand ich sehr spannend, was eine Zuhörerin geschrieben hat. Und zwar, für mich war Sex immer ein ganz großes Gefühlsding. Seit ich aber selbst angefangen habe, mit random Leuten Sex zu haben und mich auszutoben, weiß ich, dass Sex und Gefühle und auch Liebe komplett unterschiedliche Dinge sind. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, das zu definieren und das klar zu haben. Und wenn man halt weiß, was man davon sucht und weiß, vielleicht der Partner oder die Partnerin sucht Gefühle, sucht Sex, was sucht die Person eigentlich in einer anderen Person, dann hilft das vielleicht, auch wenn es ist immer abstrakt. Am Ende des Tages, glaube ich, ist die Eifersucht in einer offenen Beziehung bei den allermeisten Menschen gehört die mit dazu. Ich glaube, das ist ja auch voll die häufige Frage, so ja, wie geht man mit Eifersucht um? Oder ist man eifersüchtig? Also ja, ich bin eifersüchtig. Und ich finde das aber nicht schlimm, weil ich kann ja auch sagen, dass ich eifersüchtig bin und dann werde ich nicht zurückgewiesen, so du doofe Kuh bist eifersüchtig, sondern dann wird darüber geredet und das ist auch wieder voll das bestärkende Gefühl. So, und du meintest ja auch, dass du eifersüchtig bist.
Ja, beziehungsweise, ja, ich glaube, es kommt drauf an, aber ich kann schon auf jeden Fall eifersüchtig werden. Ich glaube, wie gesagt, ich wäre immens eifersüchtig, wenn wir so ein Modell gehabt hätten, wo man auch andere Leute wirklich daten darf, wo man quasi eine emotionale Bindung auch eingehen kann. Aber ich glaube, da ist auch jeder anders. Also bei euch scheint es ja total gut zu funktionieren. Und ja, ich glaube nur, dass ich wäre einfach, glaube ich, eifersüchtig, wenn jemand irgendwie, wenn man da, wie ich das eben schon gesagt habe, wenn man so kapplige Dinge machen würde, wenn man irgendwie sich auch Dinge, intime Dinge erzählt, intime Dinge teilt. Also ja.
Ja, da ist es halt genau eben wichtig, genau das zu besprechen. So, welche Art von offener Beziehung wollen wir eigentlich haben? So, ich glaube, das ist auch der Mythos um offene Beziehungen. Dass du hast so ein Label und eigentlich weißt du ja überhaupt nicht, was dahinter steckt. Also, weil das ist ja wie so eine Box der Pandora. Du sagst Leuten, auch wenn du es zum Beispiel beim Daten erzählst, das ist ja erstmal so total der Neugierigmacher, weil, lol, da ist gerade mein Norddeutsch rausgekommen, mein Neugierigmacher, weil das ist viel abstrakter, als zu sagen, ja, ich bin in einer monogamen Beziehung. Da sind irgendwie die Regeln so ein bisschen gesetzt und in der offenen ist es halt so, es kann wirklich ja komplett alles sein, also von bis. Ein kleiner harter Cut zur nächsten Frage, aber darüber muss ich unbedingt mit dir sprechen, weil das regt mich so auf. Das ist für mich ein Riesenvorurteil. Und zwar, Frauen finden leichter jemanden als Männer. Wie soll man damit umgehen?
Ganz kurz, würde ich gar nicht mal zustimmen. Also
ja,
ich
eben,
finde,
das regt mich daran.
Ja, also, das ist doch gar nicht so. Aber viele
also
denken, dass es so
diesen,
ist.
Zu diesem Thema, also ja, es kommt drauf an, was man sucht. Also wenn man jetzt vielleicht wirklich nur schnellen Sex sucht, dann hat es eventuell eine Frau schon leichter. Aber was mich an diesem Thema so ein bisschen nervt, ist da wieder, dass es ja dieses Vorurteil, dass es halt quasi nur um das blanke Grammel geht. Weil davon auszugehen, dass man, nur weil man in einer offenen Beziehung ist, irgendwie, dass man dann jeden will oder jedem auch schöne Augen machen will. Bei uns ist das zum Beispiel so, ich würde überhaupt nicht sagen, dass ich das irgendwie leichter habe, weil wir haben beide trotz der offenen Beziehung oder wahrscheinlich sogar eher, weil wir einander haben und in dieser Beziehung sind, extrem hohe Ansprüche. Und diese Ansprüche, die sind bei mir hoch und die sind bei ihm hoch. Und dadurch ist es für uns beide nicht einfach mal so ein Fingerschnipsen, jemanden zu finden, weil ich will halt nicht einfach nur irgendwie jemandems Schwanz und dann rein raus, sondern ich will halt jemanden kennenlernen, wo die Vibes stimmen, wo irgendwie die, ja, wo einfach alles ein Match ist. Also so, ich muss nicht unbedingt diese Person heiraten müssen, aber es muss schon ein charakterliches Match sein. Und das ist genauso schwer für Männer wie auch für Frauen. Aber ja,
voll.
Sorry, kleiner Rant.
Bin ich voll bei dir. Also klar, Frauen finden leichter jemanden, wenn es einfach nur darum geht, irgendjemand zu bumsen. Also dann ja. Aber in der Regel, wie du schon gesagt hast, auch, ich glaube, auch Leute, die reine Sex-Dates suchen, bedeutet ja nicht, ohne jeglichen Smalltalk sich auszuziehen und direkt den Akt der Liebe zu vollziehen, sondern auch bei einem Date, wo man weiß, also beide wissen ganz genau, was da passieren wird, man geht mal trotzdem vielleicht einen Wein trinken oder man schaut einen Film oder man, weiß ich nicht, und da, oder ich kann so für mich sprechen, da, auch wenn ich etwas rein Körperliches suche, suche ich auch immer nach Vibes und immer nach, dass man sich einfach gut versteht, weil also sonst könnte ich auch, glaube ich, keinen Sex haben.
Ja, voll.
Die nächste Frage, die können wir, glaube ich, relativ schnell beantworten. Und zwar lautet die, was ist, wenn einer der beiden keine offene Beziehung will? Ella, was sagen wir da?
Ja, dann macht man halt keine, Punkt.
Dann also macht
da gibt überhaupt, da gibt's halt auch überhaupt nichts zu sagen. Und ich finde, also überreden oder so, das geht halt gar nicht. Das muss halt jeder für sich selbst wissen.
Es ist immer eine gemeinsame Entscheidung, auf jeden Fall.
Was ich interessant finde, wenn nicht einfach die offene Beziehung der Punkt ist, wo man überlegt, sondern zum Beispiel so andere Faktoren. Eine Zuhörerin schreibt, dass sie und ihr Freund sowas an sich wirklich sehr interessiert. Sie schreibt, jedoch mit längerem Nachdenken sind da halt trotzdem viele Faktoren, sodass wir uns bis jetzt immer dagegen entschieden haben. Zum Beispiel steigende Geschlechtskrankheiten und so weiter. Und das ist vielleicht auch mal so ein Punkt, also den ich gelten lassen würde, wenn man sagt, ja, es gibt schon Faktoren, wo man sagt, ja, deswegen will man das halt jetzt nicht machen.
Ich finde, das ist gar nicht so ein kleiner Punkt mit den Geschlechtskrankheiten. Und ich finde, das ist auch ein Thema, da, ja, finde ich, könnten wir auch an anderer Stelle nochmal drüber sprechen, weil ich finde, Geschlechtskrankheiten sind auch immer noch ein Stück weit stigmatisiert. Und ich meine, wahrscheinlich
Hattest du schon mal eine?
Ja, das hätte ich dich jetzt auch gefragt. Ja. Hattest du schon mal eine?
Ja, ich hatte auch schon mal eine. Wir kleinen versexten Häschen.
Ich war sogar noch richtig jung. wie jung? Also
18.
Also da wusste ich noch nicht mal, mit 18 wusste ich noch nicht mal, was Chlamydien sind, aber.
Ja, ich hatte Chlamydien mit 18.
Aber honestly auch kein Shame, weil das Ding ist, also es gibt ja auch so ein bisschen den Irrglaube, dass halt Geschlechtskrankheiten nur durch ungeschützten Geschlechtsverkehr kommen. Das ist natürlich, da ist das höchste Risiko. Aber ich habe Chlamydien bekommen, da hatte ich noch nicht mal Sex. Einfach nur Oralverkehr. Oh Gott. Davon kann man Chlamydien kriegen.
Ach so, ich hatte jetzt diese Horrorvorstellung, dass du sagst, du warst auf einer öffentlichen Toilette oder so. Weil, oh mein Gott, es gibt diese Szene in, oh Gott, wie heißt dieser Film? Feuchtgebiete oder so, wo sie einfach auf so eine öffentliche, ekelhafteste Toilette geht und einmal ihre Pussy an dieser Klobrille reibt und es ist.
Das ist echt nasty. Aber
so eine Szene.
Ich habe damit, als ich damals beim Urologen war mit meinen Chlamydien, da hatte ich ihn das auch gefragt, weil es gibt da dieses Bild von irgendwie dreckige Raststätten, Toiletten und so. Und er meinte, das ist tatsächlich eigentlich ein Irrglaube, weil es müsste schon jemand, der auch Chlamydien hat, sehr, sehr kurz davor auch da gewesen sein. Und dann musst du genau mit dieser Körperflüssigkeit irgendwie, die muss dann auch in deinen Körper gelangen durch eine Wunde oder durch dann Harnröhre oder was auch immer. Das ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich.
Ich bin jetzt auch nicht die Jungfrau Maria der Geschlechtskrankheiten. Ich hatte das schon, nachdem ich so eine längere Reise gemacht habe. Und auf dieser Reise bin ich nicht nur durch verschiedene Länder rumgekommen, sage ich dir. Für mich ist da zum Beispiel einfach wichtig, dass man jetzt nicht jedes Wochenende irgendwie wild mit verschiedenen Partnern Sex hat, sondern auch, dass man, ich sag jetzt mal, die Anzahl der Partner irgendwie auf einem halbwegs überschaubaren Level hält. Das ist jetzt so mein persönlicher Anspruch. Alles, was man darüber hinaus noch bespricht oder anfordert an Sicherheitsmaßnahmen, das müssen halt alle schauen, wie sie das besprechen und wie da auch die Regeln sind. Ich meine,
ja klar, das Risiko steigt natürlich exponentiell, je mehr Sexpartner man hat. Es gibt bestimmt auch Leute, die jedes, wie du es gerade gesagt hast, jedes Wochenende mit anderen Leuten Sex haben. Ich glaube, für die ist Geschlechtskrankheit nochmal ein größeres Thema.
Dann kann man es auch halt nicht ausschließen, sage ich mal, weil selbst wenn du sagst, ja, jeder muss mir ein Zertifikat vorzeigen, bevor ich mit dem Sex habe, dann kann der in der Zeit, wo der diesen Test gemacht hat, könnte der ja natürlich schon mit 10 anderen Leuten, die eine Krankheit haben, geschlafen haben und dann bringt mir dieser blöde Test auch nicht. Also ja, einmal vielleicht ein ganz anderes Thema, so ein 180-Grad-Turn, den ich aber trotzdem irgendwie, ich bin darüber gestolpert, über die nächste Frage, die uns gestolpert
wurde.
Ich bin gestolpert über
welche
die nächste Frage
stolpert
die
denn jetzt hier als nächstes mal rein?
Wurde. Und zwar, da würde mich direkt interessieren, was du dazu sagst. Warum reicht die Liebe für die Person, für die man sich entschieden hat, nicht aus? Boom.
Das ist ein
kleiner Tritt in die Magengrube, würde ich mal sagen.
Ja, es klingt also ein bisschen süß auch die Frage. Also das hatte ich ja schon ganz am Anfang gesagt.
Irgendwie.
Ja, ich glaube, darum geht es ja gar nicht, dass die Liebe nicht ausreicht. Also zumindest für dich nicht und für mich glaube ich auch nicht. Es gibt natürlich auch Leute, die polyamorös sind, die wollen tatsächlich mehrere Leute gleichermaßen lieben oder auch ungleichermaßen, so ganz genau bin ich da auch nicht so im Bilde. Aber ich denke, für die meisten Leute, die offene Beziehungen haben, da geht es nicht darum, dass die andere Person nicht genug ist, sondern wie gesagt, einfach um Abwechslung und um Spaß oder auch wie in deinem Fall um neue persönliche emotionale Bindung und Flirts und Dates und wie auch immer. Also ich würde sagen, es geht gar nicht so richtig darum, dass die Liebe nicht ausreicht. Was würdest du sagen?
Also, ich glaube, ich merke gerade bei deiner Antwort, dass ich deshalb drüber gestolpert bin, weil es schon Tage gibt, an denen ich mir diese Frage auf eine Art und Weise stelle, dass ich mir denke, ist da ein Stück weit was dran, fehlt mir etwas? Und ich für meinen Teil würde sogar sagen, dass da vielleicht ein Stück weit was dran ist. Aber der Punkt ist, ich komme eigentlich immer wieder zu dem Schluss, dass es für mich nicht problematisch ist. Und zwar, ja, mein Partner, und das ist jetzt vielleicht ein kleiner Schocker für manche, aber ja, der ist nicht alles für mich. Der erfüllt nicht jedes Bedürfnis, was ich habe, sondern der zum Beispiel, wir sind super unterschiedliche Persönlichkeiten. Ich bin super extrovertiert und mag das irgendwie, wenn man auch mal im Club rummacht. Aber ich werde niemals im Club rummachen mit meinem Partner, weil der findet erstens Klubben gehen scheiße und zweitens fände er das total unangenehm, da rumzulecken.
Wirklich?
Auf der Tanzfläche. Ja. So,
okay,
das wird niemals passieren. Und trotzdem ist die Beziehung total schön und gibt mir total viel. Aber das, speziell das ist dann etwas, was ich mir halt auf einem Date mit wem anders holen kann. Also weißt du, was ich meine? Und deswegen,
ja,
wenn man jetzt wirklich ganz hart diese Frage beantworten würde, dann würde ich sagen, ja, nee, ich bin halt nicht alles für meinen Partner. Und mein Partner ist nicht alles für mich. Und das ist auch okay so. Und wir wissen das. Wir wissen jeweils, was wir einander sind. Und ich glaube, so ein bisschen diese Klarheit darüber zu haben, ist für mich
Lösung,
warum das nicht schlimm, nicht dramatisch ist, sondern einfach irgendwie für uns dazugehört. Und ich finde es auch total süß, wenn es so Pärchen gibt, so die sagen so, hey, wir sind alles füreinander. Und das gibt es ja auch. Und das ist, finde ich, total süß. Ich finde es total romantisch. Ich würde nicht sagen, dass meine Beziehung weniger romantisch ist, sondern die ist vielleicht anders romantisch. Aber es ist auf jeden Fall interessant. Und mit Sicherheit wird sich da mein Take, den ich dazu habe, auch über die nächsten 5 oder 10 Jahre ändern. Also ich glaube, das ist komplett noch ein Prozess, ja, den man da durchmacht. Ja, nachdem ich mehr oder weniger meinen kleinen romantischen Ausbrecher hatte, würde mich interessieren, was du zur nächsten Frage sagst, weil das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so, wie du das handhabst. Und zwar, würdest du alles, was passiert, dem Partner oder der Partnerin erzählen?
Ja, also so, wie wir das gemacht haben.
Und wie detailliert?
Ja, also ich muss sagen, wie wir das jetzt zuletzt gemacht haben, war das auch folgendes Arrangement. Und zwar, dass wir flirten dürfen, dass wir rummachen dürfen, aber nicht mehr. Das heißt, die großartigen, detaillierten Sex, welche Sexstellung und wie groß war welches Körperteil, also sowas hätte es ja gar nicht geben können. Ich glaube, wenn es auch Sex einschließt, dann ist so ein bisschen die Frage, wie detailliert man das wissen will. Ich finde die Vorstellung wahnsinnig cool, wenn man auch einfach das voneinander wissen will und wenn man sich voneinander freut und sich das denkt, so, oh geil, und dann habt ihr was auf dem Küchentisch? Okay, krass, das wollte ich auch schon immer mal ausprobieren. Also irgendwie so den Vibe finde ich cool.
Ja, finde ich auch cool. Finde es aber auch wiederum total interessant, dass da natürlich zum Beispiel das eigene Bedürfnis, etwas ausführlich zu erzählen, auch mit dem Bedürfnis der anderen Person, wie viel man erzählt bekommen will, kollidieren kann. Und das ist bei uns in der Vergangenheit zum Beispiel spannend gewesen.
Oh.
Bei mir ist auf jeden Fall das Bedürfnis, direkt alles total detailliert zu erzählen, so wie sah die Person aus, was hat man gemacht und war es irgendwie, wie war es rumzumachen und wie war es dann so generell. Also ich erzähle das wirklich so, wie wenn ich es halt einer guten Freundin erzähle, weil basically sehe ich meinen Partner und mich halt auch als Freunde an, zusätzlich zu unserer romantischen Beziehung. Und der findet das aber gar nicht so geil meistens, wenn ich das ausführlich erzähle. Deswegen, beziehungsweise der Zeitpunkt ist dann auch oft wichtig. Jetzt nee, zum Beispiel musste ich da lernen, mich zurückhalten, nicht einfach direkt wie so ein Wasserfall aus mir rausschießen, sondern auch ein bisschen schauen, du, wo treffe ich den eigentlich gerade an? So, ist der gerade gestresst oder so, fühlt er sich gerade vielleicht unsicher und so. Und da ist für mich, was ich allen Newbies in offenen Beziehungen da an die Hand geben kann, da so ein bisschen auch wirklich einfach aufeinander zu achten und halt nicht nur, also das ist wirklich so ein, man muss so in die Waage kommen einfach mit dem, was, wie man das selbst gerne handhabt und wie die andere Person das will, weil das kann sich auch widersprechen, ist aber nicht unbedingt schlimm, man muss es einfach nur wissen. Nochmal zu dem, erzählt ihr alles, was passiert euren Partnern, da gab es eine Einsendung, die finde ich sehr tricky. Weil natürlich kann auch das Bedürfnis in einer offenen Beziehung sein von der einen Person, du, ich will das gar nicht wissen. Das finde ich schwierig, weil es kollidiert halt total damit, wenn man das selbst erzählen will, weil du musst ja irgendwie lügen dann. Und sie schreibt, ich hatte eine offene Beziehung, jedoch wollte mein Partner nichts davon wissen, nach dem Motto, mach doch, was du willst. Ich will davon nichts mitbekommen. Das hat letztendlich dazu geführt, dass ich ihn belügen musste, wenn ich dann bei jemand anderem war. Und ich mich nicht mehr mit meinem Partner über Erfahrungen und Erlebnisse austauschen konnte. Das hat dazu geführt, dass ich mehr Distanz aufgebaut habe. Finde ich sehr, sehr schwierig, wenn man da wirklich gar nicht drüber redet. Ich glaube, dass es nicht unbedingt zu Distanz führen muss, wenn man damit so ein bisschen spielerisch umgeht, dass man so ein bisschen, ja, man weiß vielleicht, die Person ist gerade bei der anderen Person und dieses Mysterium macht es irgendwie spicy und jeder hat dann so seine eigene Vorstellung so ein bisschen und das gehört mit zum Spiel. Das kann hot sein, aber ich glaube, wenn es jetzt echt so einfach so ein bisschen, boah, ja, offene Beziehung, aber lass mal bitte alles ignorieren, dann finde ich es schon sehr schwierig.
Ja, also da, das klingt jetzt da nicht irgendwie nach so eine Spicy-Komponente, sondern irgendwie eher so, man will eigentlich die Realität ausblenden, weil ich meine, das ist tatsächlich den Preis, den man dann zahlt bei einer offenen Beziehung. Man muss damit d'accord sein, dass seine Partnerin, die Partnerin, der Partner mit anderen Leuten Dinge macht. Und das ist ja auch, damit muss man sich halt abfinden. Und wenn man das einfach wegignoriert, dann führt das natürlich zu Konflikten oder dass Leute irgendwie dann lügen müssen. Und das ist, glaube ich, alles gar nicht gut. Und dann führt es halt dazu, wie auch bei der Zuhörerin, dass ja sich dadurch immer mehr Distanz aufbaut. Und ja, das ist natürlich nicht das, was wir wollen.
Würdest du sagen, dass in einer offenen Beziehung ein Vetorecht wichtig ist? Also ein Widerspruch?
Ja, würde ich schon sagen, weil es kann ja durchaus sein, dass man sagt, hey, ich fühle mich nicht wohl, wenn du was mit Person XY hast, weil, warum auch immer, also ich finde, da ist ja jeder Grund legitim, wenn dein Partner irgendwie was dagegen hat, dann finde ich, ist es, ja, kann man auf jeden Fall drüber reden und, oder ich weiß nicht, obwohl doch eigentlich schon, finde ich schon.
Ja, also ich bin da tatsächlich sehr für, dass man das hat, also obwohl ich ansonsten wirklich eigentlich gar keine Regeln habe, sondern alles ist so ein bisschen so, hey, was aufkommt, kann besprochen werden und man schaut. Aber Vetorecht finde ich wichtig, auch wenn man es jetzt nicht benutzt. Ich habe es noch nie benutzt, aber ich würde sofort
sagen so, hey, die Beziehung ist mir jetzt wichtiger als was auch immer, wenn jemand sagt, da und damit fühle ich mich nicht wohl oder mit der Person fühle ich mich wohl. Ich habe beim Vetorecht tatsächlich immer die so eine komische Vorstellung, dass ich sage so, wenn das jemand ist, der irgendwie genau das macht, so beruflich zum Beispiel, was ich auch mache, so, keine Ahnung, wenn das jetzt eine Journalistin ist oder so und das ist so, oh nee, das darf ich auch nicht sagen, das klingt schlimm, wenn ich so sage, Konkurrenz.
Nö, finde ich gar nicht.
Nee, aber das ist mir peinlich. Also ich muss wirklich sagen, mir ist das ein bisschen unangenehm, aber für mich wäre es ein No-Go, wenn mein Freund was mit einer hat, die zum Beispiel so beruflich genau das Gleiche macht wie ich. Und dann
aber ein bisschen erfolgreicher, oder was?
Nee, ja, das
aber ein bisschen
tut
besser.
Noch mal mehr, das tut dann noch ein bisschen mehr weh. Nee, es ist tatsächlich, glaube ich, also ja, ich glaube, es tut noch mehr weh vielleicht, wenn jemand irgendwie deinen Traum lebt. Ich dachte gerade, oh nee, das ist ja total schlimm, dass ich sage, das wäre für mich ein Vetopunkt. Aber jetzt ist es, finde ich es doch nicht mehr so schlimm, weil ich gerade gecheckt habe, woran es liegt. Und zwar, du vergleichst dich ja noch mal mehr mit der Person, wenn ihr auch noch beruflich das Gleiche macht.
Na klar.
Also ihr habt nicht nur mit der gleichen Person Sex, ihr macht auch noch das Gleiche. Also das ist ja wirklich dann so wie so eine Schablone, mit der du dich vergleichst. Das finde ich nicht so nice. Kann aber, glaube ich, sehr individuell sein.
Okay, also kurzum, wir finden beide das Vetorecht, glaube ich, gut und wichtig. Richtig und wichtig.
Ja, richtig und wichtig.
Die letzte Frage, die uns erreicht, ist, wo findet ihr PartnerInnen und welche Apps nutzt ihr? Finde ich es auch witzig, dass die Person, die das gefragt hat, direkt davon ausgeht, dass wir Leute über Apps finden. Das muss ja gar nicht sein. Es gibt ja auch schließlich noch das echte
Kurze
Leben.
Antwort, aber ja.
Ja, Loki, ja, doch schon.
Nee, aber ich glaube, dass es extrem der wichtige Punkt ist, um zu definieren, wie offen sind wir eigentlich, zu sagen, sind wir so offen, dass falls man jemanden auf der Straße trifft und gut findet, ja, dann darf man sich treffen. Oder sind wir so offen?
Wenn man auf Dating-Apps ist, dann darf man ja wohl auch auf der Straße.
Ja, eben, aber das ist ja die Frage. Ist ja die Frage, ob man Dating-Apps benutzen darf, weil ich finde, dass Dating-Apps in offenen Beziehungen so schon ganz schön aktiv sind. Also, das ist eine ganz andere Ansage, als wenn du sagst, ja, wenn irgendwann in den nächsten 2 Jahren mir mal jemand begegnet auf der Straße und es ist direkt eine Chemie da, dann dürfen wir uns auf einen Kaffee verabreden und eventuell Sex haben. Das ist ja was ganz anderes, als Dating-Apps zu benutzen.
Nee, vorher, wenn du
und
eine App,
direkt zu sagen, oh, mein Partner ist gerade weg, so, ich schmeiß jetzt mal hier die Swipe-Maschine an.
Ja, safe. Also voll eine App, die ist nochmal, da willst du es, glaube ich, wirklich wissen. Ich hatte keine Apps, weil für mich war einfach dieses, warum ich das gerne öffnen wollte in der Hinsicht. Ich wollte mir es offen halten, sollte ich mal jemanden kennenlernen und würde ich dann einen Vibe spüren, dann würde ich gerne. Aber ich würde jetzt niemals aktiv danach suchen. Außerdem sind Dating-Apps verdammt anstrengend. Beziehungsweise, machen auch Spaß, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist auch einfach anstrengend. Und,
ich dir sagen, aus Erfahrung.
Ja. Da finde ich das cooler tatsächlich, einfach, wenn man jemanden mal so kennenlernt, indem man beispielsweise Lust hat, auf der Tanzfläche rumzumachen, das, ne?
Boah,
das kennst du ja
aber
auch ganz
das
gut.
Das ist aber, finde ich, sehr, sehr schwierig geworden, Leute beim Ausgehen so kennenzulernen, weil ich habe das Gefühl, dass beim Tanzen gehen wirklich total viel, na, auch in Berlin hatte ich das Gefühl. Also ich habe das Gefühl, dass es super schwierig ist, Leute beim Feiern gehen kennenzulernen. Und deswegen bin ich auch dazu übergegangen, dass wenn ich was mit wem anders haben will oder was suche, dass ich dann Dating-Apps benutze. In letzter Zeit benutze ich da, boah, können die uns jetzt bitte sponsern endlich? Also in letzter Zeit verwende ich Hinge. Ich habe aber auch oft über Monate hinweg meine Dating-Apps deaktiviert und ich nutze es wirklich nur so punktuell, wenn ich gerade Lust habe, Leute kennenzulernen. Und Leute, was soll ich sagen? Es gibt endlich ein Happy End bei mir.
Ach, hattest du Sex?
Ich hatte Sex.
War das das, was du mir neulich nicht erzählen wolltest und gesagt hast, ich erzähl's dir im Podcast?
Ja.
Okay.
Und
dann
zwar,
lass jetzt mal richtig die Hosen runter. Ich bin sehr gespannt.
Ja, vielleicht ist das jetzt einfach meine Antwort auf die Frage. Und zwar genau diese Story. Denn, wie gesagt, ich finde beim normalen Ausgehen keine Leute, mit denen ich potenziell ins Bett steigen möchte. Und nachdem jetzt ja wochenlang das wirklich sauschwierig war, irgendwie ein Vibe herzustellen und jemanden zu finden, den ich irgendwie halbwegs gut finde, man erinnere sich an diese BWL-Justus-Geschichte mit dem Personality-Test, nee, habe ich jemanden getroffen, der so direkt einfach total gerade heraus interessiert war und irgendwie nice. Man ist direkt zur Sache gekommen, nicht so, was ich bin gar kein Fan, direkt so zu sagen, ja, wie bist du in einer Beziehung oder was willst du sexuell, das finde ich direkt ein Upturn. Tatsächlich ist mir das total wichtig, sich erstmal so ganz normal, hey, was geht, wollen wir uns treffen und dann einfach sich direkt zu treffen und dann so zu schauen, ob man Vibe hat. Das ist passiert, ganz spontan, nachdem ich mit Freundinnen aus war, bin ich dann noch in einen Club spontan gegangen, wo dieser werte Herr an dem Abend
warte mal,
war.
Alleine?
Ja, jetzt kommt's. Also, ich war dann find alleine, weil das war halt der DJ, der da gerade aufgelegt hat. Und eigentlich wollten wir uns vorher schon treffen, aber ich war noch mit meinen Freundinnen unterwegs. Es war alles total spontan. Wir hatten erst an dem Tag angefangen zu schreiben. Und ich habe es vorher nicht geschafft, weil meine Freundinnen waren mir halt wichtiger. Und dann bin ich halt erst dahin gegangen, als die dann alle nach Hause gehen wollten. Und dann war ich halt das erste Mal in meinem Leben alleine in einem Club. Ich habe mich komplett wie ein Creep gefühlt. Aber ich bin auch nur hingegangen, weil ich dann halt auf der Gästeliste stand.
Ich finde das mega, ich will das unbedingt mal machen.
Es war alles direkt richtig nice, hat richtig gevibed, der hat all die richtigen Sachen gesagt, es wirkte aber auch nicht zu affektiert. Der war super sympathisch, am besten, das nice, Beste war auch noch, nice. der lebt gar nicht in München, das heißt, ne, das ist auch nochmal ein Win. Und dann sind wir noch in einen weiteren Club gezogen und haben dort
in noch
auf der Tanzfläche
Club?
Rum, ja, wir sind bis 6 Uhr morgens noch ausgewesen, ohne Drogen. Also, nice. Außer, dass wir miteinander rumgemacht haben, das war auch wie eine Droge.
Die Droge der Liebe.
Und die Droge des Begehrens. Und dann haben wir da aber einen weggetanzt und dann, genau, bin ich noch
wow,
mit.
Wow, das klingt so
und
wild und romantisch und großstädtisch und wow. Und
ja, ich habe mich total nice. Wild und großstädtisch gefühlt. Geil. Was ich zum Beispiel richtig toll fand auch, dass wir nicht sofort, als wir dann irgendwie da im Hotelzimmer war's, weil der wohnt ja nicht in der Stadt, dass wir nicht sofort dann irgendwie gebumst haben, obwohl wir eigentlich ja super horny aufeinander waren, ja. Weil schon die ganze Nacht rumgemacht, sondern irgendwie, weil wir beide auch so müde waren, dann haben wir erstmal so im Bett gelegen und es war irgendwie total intim und romantisch. Und dann haben wir halt irgendwann so miteinander geschlafen, aber es war so gar nicht dieses, weißt du, was ich meine? So dieses, oh, wir müssen jetzt Sex haben. Und ja. Um die Geschichte damit abzuschließen und dahin zu kommen, was ich auch am Anfang schon gesagt habe, mir ist es eben total wichtig, nämlich, dass es einfach mehr ist als purer Sex. Dass es für mich nicht nur um den Geschlechtsverkehr geht, sondern um die ganze Erfahrung. Und ja, dass man von so einer Story zum Beispiel eifersüchtig werden könnte, als Partner kann ich verstehen. Würde mir zum Beispiel mein Partner das jetzt andersrum erzählen, dann wäre ich auch erstmal so, oh Gott, ich habe total FOMO, du hattest die coolste Nacht deines Lebens und nicht
mit mir. Ja, also es klingt tatsächlich nach einer ziemlich coolen Nacht. Also es klingt wirklich cool. Vor allem auch so, dass ich das so, das sind auch wirklich immer die besten Sachen, ergeben sich doch immer spontan. Also ihr habt erst an dem Tag angefangen zu schreiben, abends wusstest du erst, ob ihr euch überhaupt sehen werdet und es war ja alles so total ungeplant und dann hat man noch nicht so hohe Erwartungen und dann passieren irgendwie einfach coole, aufregende Dinge.
Ja, Jasper, werden wir jetzt von dir mehr Dating-Geschichten eigentlich hören, jetzt wo du Single like a Pringle bist?
Ja, sehr gerne. Also ich weiß nicht, in welcher Stadt man besser oder schlechter daten könnte als in Berlin. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Aber ich habe das Gefühl, diese Stadt ist wirklich voller aufregender Menschen. Also wirklich, ich glaube, diese Stadt hat noch ganz, ganz viel zu bieten. Und ich muss ja auch sagen, der Sommer steht ja, gut, der Sommer steht noch ein bisschen weiter weg von. Der Sommer steht im Vorgarten vielleicht. Oder der Sommer steht, der
jetzt
Frühling
steht
vielleicht.
Jetzt red nicht so lange um
der
den heißen
vor der
Brei
Tür.
Rum.
Und ich
also
freue mich
der Frühling
einfach,
steht vor der Tür und
ich freue mich einfach
Jasper
auf Dating
auch.
Draußen. Weißt du, das finde ich einfach geil, mit einem Bier sich draußen im Park treffen, zusammen schwimmen gehen, auf eine Open Air irgendwie zusammen gehen und ich date einfach viel lieber im Frühling oder im Sommer. Da kannst du einfach die besten Dates haben.
Ja, also, liebe Leute, ich hoffe, dass wir euch einen kleinen Einblick geben konnten. Ich hoffe, dass wir ein paar drückende Fragen klären konnten. In diesem Sinne wünsche ich euch allen, dass ihr jetzt tut, was sich Jasper eben so schön herbeifantasiert hat. Und zwar hoffe ich, dass ihr jetzt, nachdem ihr diesen Podcast gehört habt, euch vielleicht ein kühles Bier oder eine frische Limo-Schnaps. Scheiße. Oh mein Gott, ich laber nur noch.
Oh Gott, warte mal, was wolltest du überhaupt sagen? Die sollen sich ein kühles Bier holen und daten?
Ich hoffe, wir konnten ein bisschen Licht ins dunkle Mysterium offene Beziehung bringen und wünsche euch, dass ihr genau wie der liebe Jasper das gerade herbeifantasiert habt, dass ihr jetzt da rausgehen könnt und so richtig euren Frühlings, dass ihr da rausgehen könnt und euren Frühlingsgefühlen freien Lauf lasst, wenn ihr das denn wollt.
Ja.
Ja. Das war's schon für heute. Jasper, wie geht's dir?
Ich bin durch, muss ich sagen. Ich bin sehr, sehr müde. Ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge...
Merkt man, du bist einfach die ganze Zeit so, bitte kommt irgendwas von dir. Ich bin
so also mir hat es total viel Spaß gemacht, einfach mal eine Folge, einfach mal eure Fragen abzuklappern. Da könnt ihr es mal sehr gerne schreiben, ob ihr das als Format irgendwie cool findet oder nicht. Und ihr könnt uns auch sehr, sehr gerne schreiben, was ihr uns sonst noch für Themen von uns wünscht. Was sind Dinge, über die wir unbedingt das nächste Mal sprechen sollten? Das könnt ihr uns gerne schreiben, wie immer, unter ohbabypodcast auf Instagram. Und über Anregungen und Feedback freuen wir uns natürlich auch immer. Und über eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify.
Und damit würde ich sagen, machen wir den Sack zu, Jasper.
Ah.